Schönen guten Morgen miteinander. Bin ich jetzt eigentlich ein Freund da oder bin ich jetzt ein Einheimischer? So Fragen kann man sich noch manchmal stellen. Eigentlich ist ja jeder im grössten Teil auf der Welt ein Freund. Plus gerade an einem kleinen Fleckchen von der Erde ist er wirklich daheim. Und dann ist er dort manchmal auch noch ein Freund. Und ist etwas Interessantes auf die andere Seite, wenn man so an verschiedenen Orten auf der Welt kann Gottesdienst miterleben. Das Gefühl von Heise, das ist etwas Besonderes. Daheim, da haben wir kein Wort verstanden. In Thailand bin ich in einem Gottesdienst gesehen, ich habe wirklich nicht verstanden. Aber du hast einfach gemerkt, Gott ist da. Und das ist heute Morgen genau so. Gott ist da und hat jedem Einzelnen von uns etwas zu sagen, mir sicher auch. Er hat etwas vor mit jedem Einzelnen. Und ich möchte eigentlich einfach euch auffordern, darauf zu vertrauen, Gott hat mir heute etwas zu sagen. Vielleicht nicht genau da, wo ich sage, vielleicht auf eine andere Art, aber hat er etwas mitzuteilen. Und darum möchte ich jetzt noch schnell beten. Guter himmlischer Vater, wir sind vor dir, weil wir wissen, du bist der Schöpfer. Weil wir wissen, du bist der Herr. Du grosse, gute Gott, wir vertrauen uns dir an. Und wir wollen ganz bewusst unser Herz aufmachen, dass du reinreden kannst, dass du mit deinem Heiligen Geist kannst Bereiche in unserem Leben berühren, wo du möchtest ins Gespräch kommen mit uns, wo du uns Sachen möchtest erklären, möchtest vielleicht auch zeigen, wo wir verändern sollten oder wo wir aktiv werden sollten. Oder vielleicht auch Bereiche, wo du möchtest heilen, wo du möchtest mit deiner Güte reinkommen. Bitte dich einfach, dass du den Gottesdienst weiter benutzt, wenn du schon angefangen hast, ihn zu nutzen. Amen. Fremde, Umgang mit dem Fremden. Also, ich möchte eigentlich gerne mit einer Geschichte anfangen. Da ist ein Mann und eine Frau in eine fremde Stadt gekommen, sind gerade neu angekommen, sie sind Christen. Vorher hat man ihnen gesagt, oh, das ist ein heikel da. Müssen dann aufpassen, Christen sind nicht gern gesehen und um ein Visum überzukommen, also das ist dann nicht so sicher, dass das gelingen wird. Man hat sich dann so angefangen zu fragen, sind sich gefragt, ja, wer hat man recht beschattet, vielleicht schon am Flughafen, die Kamera, die es dort hat und so, und ja, wie machen wir das mit dem Geld? Auf jeden Fall sind sie in ein Zimmer gekommen, wo gemietet war. So, es war Arbeit gewesen. Und zumal ein anhaltendes Schreien vor dem Fenster, vor dem Balkon, gehen raus schauen. Und das sehen sie, ein Auflauf, Frauen so mit teils ganz verschleiert, teils halb verschleiert, Männer wild gestikulierend, eine Frau wird packt in ein Auto hineingestoßen, sie wehrt sich mit Händen und Füßen, und eine Frau haut ihr noch eins auf den Kopf und schlussendlich fährt das ab. Eine gute Atmosphäre, um sich daheim zu fühlen, gell? Und ja, der Tag geht weiter. Also, es geht weiter. Am nächsten Tag haben sie so interessante Gespräche. Sie versuchen halt auch mit Einheimischen einfach mal in Kontakt zu kommen. Mal ein bisschen, ja, auch wenn sie vorsichtig sind, kaufen sich noch so eine Brille, dass man sich dann nicht so gut erkennt, wenn es da wieder eine Kamera hat. Und in den Gesprächen dann, so am Mittagstisch in einer Beiz mit Einheimischen, kommt eigentlich etwas ganz Starkes raus. Also fast überall kommt etwas ganz Starkes raus. Das Gefühl vom Verachtetsein. Uns verachtet man. Unser Land verachtet man. Unsere Religion verachtet man. Wir mag uns nicht. Ein Sehnen nach einer Identität. Ein Sehnen nach Würde. Hey, wir möchten würdige Leute sehen und uns verachtet man. Die Arbeit kommt und da erwartet die Leute einen anderen, der dann kommen sollte, sie dann treffen sollte. Und sie haben sich gedacht, ja, es ist wahrscheinlich nicht so schlau, wenn wir am Flughafen gehen, den abholen. Es ist vielleicht gescheiter, wenn wir einfach bleiben. Und es ist so abgemacht, er kommt dann auch als gleiche Ort und sie werden sich dann irgendwo treffen. Sie kommen noch ein SMS über, der Flieger hat eine Verspätung. Auf jeden Fall, mitten in der Nacht, nachts um 12 Uhr, läutet das Telefon. Hey, betet für mich in dieser Nacht. Das Zimmer, das ich reserviert habe, ich habe es gezahlt und alles, aber man sagt einfach, es sei kein Zimmer mehr vorhanden. Jetzt muss ich irgendwo übernachten. Also im Flüger rein, da habe ich einen kennengelernt. Der ist neben mir gesessen. Und bei dem kann ich dann übernachten. Das Ehepaar macht sich so seine Gedanken. Oh, oh, oh. Heisse Geschichte, wenn jetzt da ein Geheimpolizist siehst, der neben dem Flüger gesessen ist. Und wenn er jetzt also die Nacht vielleicht im Gefängnis verbringt, auf jeden Fall betet zu führen. Und dass er die richtigen Antworten möchte geben und so. In dem kurzen Telefongespräch sagt er, neben dem, betet für mich, sagt er auch noch, am Morgen kommt euch dann jemand abholen. Es ist aber jemand anders, wie man denkt, der heisst Mohammed. Am Morgen, auf die bestimmte abgemachte Zeit, geht der Mann dorthin, wo man gesagt hat, können wir den treffen. Kommt niemand. Stundenlang niemand. Dann geht er wieder ruhig ins Zimmer. Kurz darauf kommt das Telefon, es ist da jemand, der sie erwartet. Gespannt geht er runter. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Der Freund, den er mit ihm abgemacht hat. Der, den er kennt. Von Mohammed hat er nichts gesehen. Und der ist ganz happy, ganz fröhlich. Kommt noch mit einem anderen rein. Hey Walter, das ist mein Kollege. Also jetzt wisst ihr, wer das gesehen ist, dass er erlebt hat. Das sind Marianne und ich gewesen. Wir haben uns als Fremde gefühlt in dieser Stadt. Und die Geschichte ist dann weitergegangen. Der Mohammed ist dann auch gekommen. Und eben, ich habe natürlich zuerst gedacht, oh, und wenn jetzt da einer ist, der mich auch kommt, ins Gefängnis geholt, wie der Kollege vielleicht. Es war überhaupt nichts Nötiges gesehen. Kein Problem. Wir sind miteinander durch die Stadt durchgelaufen. Der Mohammed hat erzählt, was da alles geht und hat uns Kirchen gezeigt, wo in Moscheen umgebaut worden sind. Und wir sind dann schlussendlich in so einem Hinterhof in einer evangelischen Gemeinde gelandet. Er hat gesagt, wir haben eine gute Beziehung mit der Regierung. Sie möchten da nicht, dass radikale Elemente uns Schaden zufügen. Aber es war also schon nie öffentlich sichtbar und hat schon nicht ein Kreuz gehabt, oder, dass es dort eine Gemeinde hat. Wir sind ins Gespräch gekommen, eben der Freund von mir, wo wir erwartet haben dort. Wir sind ins Gespräch gekommen miteinander. Und das hat ihm also wirklich schier vom Sockel gehauen. Da sagt, das ist eigentlich der Präsident vom Gemeindeverband von dem Land und sein Sekretär, der Mohammed, ist sein Sekretär gewesen. Und es sind noch andere Leute dort, die erzählen, weisst, wir erwarten eine ganze Lawine von Bekehrungen in dem Land. Es gibt so viele Leute, die angesprochen sind. Es gibt so viele Leute, die angesprochen sind durch Medien, durch verschiedene Sendungen. Und es passiert so viel Übernatürliches. Da kommen die Leute Träume über, da betet jemand, so wie du erzählt hast, oder? Und merkt, wenn ich den Namen von Issa, das ist ein Prophet, der auch im Koran vorkommt, und sie wissen, dass der Jesus von den Christen ist, wenn ich dem Namen bete, dann ist es einfach anders. Verschiedene Arten. Es geht nie nach einem Schema ab. Gott ist nicht ein Fotokopierer. Er macht es immer wieder anders. Was mich noch besonders beeindruckt hat bei dem Gespräch, sie haben gesagt, also in letzter Zeit passiert es noch häufig, dass jemand kommt, also kommt, der weiss ja auch nicht, wo dass er da jemand findet, der ihm Antwort geben auf seine Fragen. Das ist also meistens eine lange Geschichte. Also, dass sie mit jemandem in Kontakt kommen, der sagt, ich habe eine Gestalt gesehen im Traum, häufig ist es eine weiße Gestalt, und die hat gesagt zum Beispiel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich. Da haben sie gehört im Traum und wissen nicht, wann mit anfangen. Und auf dem langen Weg, wo sie dann gehen, finden sie irgendwann einmal einen Christ und der tut die Bibel auf und sagt, hey, das steht da, das hat Jesus gesagt. Oh, sie haben auch andere Bibelvers zitiert, zum Beispiel, ich bin das Licht der Welt oder andere Sachen. Also es ist nicht einfach nur so der Standardvers, der dann jeweils kommt. Aber es hat mich schon eben fast zu der Schule ausgehauen. Er denkt, heieiei, und so steht Gott zu seinem Wort. Dass er Leute, die kein blassen Schimmer haben, dass es überhaupt eine Bibel gibt, die in einem Land leben, wo man Christen, wenn schon, dann verachtet, dass er zu denen wörtlich so redet, wie er in seinem Wort geredet hat. Ich habe manchmal den Verdacht, es tut uns gut, eine höhere Achtung haben von dem Wort, was Gott sagt. Ja, warum sind wir denn in das Land gegangen? Das hat einen bestimmten Grund. Andi hat ja gesagt, wir sind zuständig, oder zuständig, ja. Unser Verantwortungsbereich ist Europa und Westafrika. Das Land ist nicht genau in Westafrika. In dem Verantwortungsbereich, den wir als erstes haben in Westafrika und in Europa, da sind es also etwa 600 Missionare, die irgendwie so in deren Arbeit zusammenhängen, wo wir für sie zuständig sind, wenn man so sagen kann, sind 6 Spitäler. Radiosendungen wären gemacht, ich muss es nochmal nachzählen, es sind also über 20 verschiedene Sprachen in 7 verschiedenen Ländern. Und da gilt es halt alles irgendwo zu fördern, zu überlegen, wie geht das am besten. Letztes Jahr haben wir die Ebola-Krise gehabt und da hat man schon sehr viel Mühe dran pickeln und arbeiten, dass das gut kommt. Und ist natürlich für uns eine riesige Ermutigung gesehen, wo wir noch gesehen haben, Gott hat Gebet erhört. Das Stärkste ist für mich, mit dieser Frau zusammenzutreffen, wo ich jemanden angerufen habe, die krank war, eine Missionarin, die hatte Ebola. Und mit ihrem Mann habe ich auch telefoniert und er hat damit gerechnet, sie stirbt. Und dann mit ihr zusammenzutreffen und sie lebt. Das ist so der normale Verantwortungsbereich. Aber wo unser Herz schlägt, als ganze Organisation, ist Hindernis überwinden. Jesus dort zu bezeugen, wo Menschen leben und sterben, ohne etwas gehört zu haben von ihm. Also manchmal kommt ja das Wort bekehren völlig falsch rüber. Oder da hat man das Gefühl, der hat mich jetzt bekehrt. Und das funktioniert gar nicht. Ich kann niemanden bekehren. Kein Missionar kann einen anderen bekehren. Er kann ihm höchstens die Worte von Jesus erklären. Erklären, was das bedeutet. Eben, vielleicht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder etwas anderes, wo der Mann angesprochen hat, die Frau angesprochen hat. Aber die Entscheidung muss jeder selber treffen. Und das ist unser Anliegen, eben Jesus zu bezeugen, zu beizutragen, dass die Leute können wissen. Und dazu gehört zum Beispiel Nordafrika, dazu gehört zum Beispiel Zentralasien, dazu gehört zum Beispiel Europa. Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen schockiert. Aber es gibt wirklich in Europa auch viele Gebiete, wo man sich wirklich mal überlegen, wie können wir da sinnvoll, bedeutungsvoll Jesus bezeugen. Und daran können wir daran, sind wir dran. Und wir sind zum Schluss gekommen, Gott braucht immer Fremde. Nicht immer, das stimmt nicht ganz. Aber Gott braucht häufig Fremde. Er möchte Menschen brauchen. Er braucht immer Menschen, aber häufig sind das Leute, die irgendeinen Weg machen und an einen anderen Ort hergehen. Der Abraham, die Geschichte kennt ihr ja schon in der Bibel. Der war nie daheim eigentlich, der war immer unterwegs gewesen. Von Ur in Chaldea ist er rausgezogen. Ist auf Ägypten aber als Fremdling und hat einen Kogemist angestellt. Der hat gerne gefegt. Gott hat ihn gebraucht als Fremdling. Und so ist es eben gerade das Fremdlingsein. Einerseits weiß man nicht recht, wem kann man vertrauen. Man fühlt sich vielleicht unsicher. Und andererseits macht man nicht immer nur das Beste. Der Abraham war ein Gesegneter und er ist zum Segen geworden für viele. Aber er hat manchmal auch missbauen. Der Josef war ein Fremdling. Die Geschichte kennt ihr ja auswendig, die muss ich nicht zitieren. Aber er ist als Fremdling gebraucht worden. Der Mose. Der ist in Ägypten aufgewachsen, in sehr fruchtbarem Land. Und was muss er machen? Dort wirst du durchrennen. Nein, er ist nicht gerannt. Aber Den hat er nicht gekannt. Das ist sehr fremd gewesen. Der Kaleb, das ist einer der Helden, der mit dem Mose zusammen geschafft hat. Das war ein Fremdling. Der ist außerhalb vom Volk Israel gekommen. Gewisse Übersetzungen schlagen vor, dass man das Wort Kaleb sogar als Kläffer übersetzen sollte. Ist nicht so schön. Der Rahab, der Jona. Da kann man weiter eine grosse Liste aufzählen. Interessant ist jetzt da, Jesus hat ja seine Jünger ausgewählt. Wo hat er es ausgewählt? Das Galiläa. Da sind sie auf Jerusalem gekommen. Und dann haben sie so einen komischen Dialekt gehabt. Und dann haben alle gefunden, ja, das sind die von dort. Ja, was haben uns denn die schon zu sagen? Galiläa, das sind ja die gewesen, die haben ja sowieso ein bisschen den Kopf nicht ganz am rechten Ohr gehabt. Sie sind ja schon irgendwie so ein bisschen gottesfürchtig gewesen, aber sie haben irgendwie auch ein bisschen gemischt gemacht. Zum Beispiel im Lukas-Evangelium, ich lese jetzt da mal vielleicht vom Vers 56 an. Das ist die Szene, wo Jesus gekreuzigt wird und der Petrus, sie ist dort. Eine Dienerin bemerkte Petrus im Schein des Feuers, blickte ihn scharf an und sagte, der war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Frau, den Mann kenne ich gar nicht. Kurz danach schaute ihn jemand anders an und sagte, du musst auch einer von ihnen sein, Mensch, sagte Petrus, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später behauptete ein Dritter, natürlich war er auch mit ihm zusammen, er ist ja auch ein Galiläer. So ist es nicht gegangen, diese Jünger, die sind Fremdling gesehen. Und ich bin eigentlich überzeugt, das ist ein bewusstes Schema von Gott, dass er immer wieder den Fremden braucht, um uns ein bisschen durchzuschütteln und ein bisschen zum Nachdenken bringen. Es ist ja komisch, wer kommt besser weg in den Evangelien, die Juden oder die Samariter? Die Samariter. Und die haben ja furchtbares Genusch gehabt. Die Religion der Samariter ist jetzt also wirklich schon problematisch. Jesus hat nie ihre Religion bestätigt. Er hat nie gesagt, ja, glaubt ihr so wie die Samariter, dass man dort auf einem bestimmten Berg beten muss. Das hat er nie gesagt. Aber er hat eigentlich die Juden ziemlich provoziert, indem dass er die Samariter, die das Richtige gemacht haben, gut hergestellt hat. Gott braucht immer wieder den Fremden, um uns ein bisschen aufzurütteln. In der Apostelgeschichte geht es weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da alles noch zitieren soll. Ihr habt sicher auch schon mal vom Aquila und der Priscilla gelesen. Oder Aquila. Ich kann es verschieden aussprechen. Die sind von der Türkei gekommen, sind auf Italien gegangen, sind dort verjagt worden, sind Flüchtlinge gewesen. Der Paulus trifft sie in Korinth. Das ist das Griechenland. Also das sind Fremde, die Fremde treffen. Und dort hat dann der Paulus ihnen einiges müssen erklären, weil sie noch nicht so ganz verstanden haben, um was das geht. Später treffen Aquila und Priscilla den Apollos. Und der Apollos kommt von Ägypten. Und wo treffen sie den? In der Türkei, in Ephesus. Und dort müssen auch wieder die beiden dem Apollos ein paar Sachen erklären, weil er von der Taufe vom Johannes bloß gehört hat und nicht von Jesus. Also, ich glaube, jetzt habe ich schon genug erklärt, dass es in der Bibel so viel Mal darum geht, dass Gott den Fremden braucht. Und das ist Mission. Genau das ist Mission. Gott sendet Leute. Und die Leute machen nicht immer noch das Beste, aber Gott braucht sie trotzdem und tut sie segnen. Und es entstehen gewaltige Sachen. Es entstehen mal so Sachen, wo ganze Lawinen von Bekehrungen auf Leute zukommen. Möchte Gott echt auch St. Gallen Fremde brauchen? Ich vermute schon. Und ich vermute, dass es auch manchmal ein bisschen wehtut. Das ist nicht einfach etwas, was einfach gerade so locker vom Hocker geht. Aber ich glaube auch, dass es uns gut tut. Marianne hat ein paar Erlebnisse gemacht mit Fremden.
Guten Morgen miteinander. Ja, ich möchte euch kurz ein bisschen erzählen. Und zwar haben wir zu Lengnau auch immer wieder Kontakt mit Fremden. Wir haben jetzt 15 Jahre in einem Quartier gewohnt, wo es vor allem Fremde hat. Und am Anfang sind wir uns gar nicht so fremd vorgekommen. Gell? Wir haben gemerkt, zu den Fremden haben wir den besseren Kontakt wie zu den Einheimischen gehabt. Es war viel einfacher gewesen, und zwar ganz einfach. Die haben eine andere Kultur, die sind viel offener, gerade eben, man geht aufeinander zu, man redet miteinander, man hat gerne Gemeinschaft miteinander, man lebt miteinander, das ist für sie normal. Nicht wie wir Schweizer, die uns gewöhnt sind, so einfach jeder individuell in seine vier Wände zu wohnen. Nein, man redet miteinander und so sind wir auch eben schnell in Kontakt gekommen mit diesen Leuten. Und dann sind wir auch durch unseren Garten, den wir hatten, da haben alle Leute, die verzogen sind, sind immer an unserem Garten vorbeigespaziert, sind wir in Kontakt gekommen mit einem Ehepaar von Eritrea und haben immer mehr Gespräche gehabt. Und dann haben wir das letzte Jahr gesagt, wir haben so ein bisschen Ziel unserer Familie, weil unsere Kinder meistens an der Weihnacht selber nicht mehr heimkommen, wir feiern mit den Kindern vorher. Dann feiern wir am Heiligabend Aussenstehende, Alleinstehende einladen. Und dann haben wir die auch eingeladen. Und die sind gekommen und die sind so überrascht gewesen. Die haben uns gesagt, erstens, sie feiern auch Weihnachten feiern, aber an einem anderen Mal. Sie haben eine andere, ihre Weihnacht ist zwei Wochen vorher oder nachher wie unsere Weihnacht. Und das andere, was für sie ganz speziell war, sie haben gesagt, jetzt sind sie zwei Jahre in der Schweiz und sind noch gar nie bei Schweizer zu Hause gewesen. Sie haben noch nie direkten Kontakt gehabt mit Schweizer. Und wir haben ganz einen super Abend mit ihnen. Es war wirklich schön, wir haben Verschiedenes austauschen können, was ist anders bei uns, was ist anders bei ihnen. Und wo wir gesagt haben, ja, wir sind uns gewöhnt, wir tun an der Weihnacht nicht nur essen, wir tun auch noch in der Bibel lesen, die Weihnachtsgeschichte lesen. Überhaupt kein Problem. Sie sind sich zwar nicht gewöhnt gewesen, weil die haben ja lange keine Bibel gehabt, aber sie haben Freude gehabt, dass wir miteinander die Bibel haben können lesen und Geschichte eigentlich an und für sich von der Weihnacht haben sie auch gekannt. Das war noch ganz spannend gewesen. Und sie haben wirklich mega Freude gehabt, dass sie dürfen zu uns kommen. Und dann haben sie uns auch zu ihnen eingeladen. Zum Kaffee trinken. Ja, kein Problem, eine Stunde, oder? Anderthalb vielleicht. Und dann sind wir ein bisschen karierte Schweizer auf die Welt gekommen. Ja, dann sind wir mal da reingekommen. Herzlich empfangen worden. Sie durften absitzen und dann Kaffee. Da ist eine ganze Zeremonie losgegangen. Da hat sie einen Teppich ausgeholt in der Schweizer Stube, wohlverstanden. Hat ein kleines Kochherdchen gebracht mit Feuer, offenem Feuer. Hat angefangen, Kaffeebohnen rösten und malen. Und so ist das gegangen. Wirklich stundenlang. Also wir waren etwa 3 Stunden da gewesen. Und dann hat es nicht nur einen Kaffee gegeben. Dann nachher hat man nämlich den ersten Kaffee müssen trinken und dann hat man wieder Wasser nachgeschöpft, hat das Kaffeepulver wieder aufgekocht, dann hat es den zweiten Kaffee gegeben und dann noch den dritten, oder? Und so ist Kaffee trinken zu ganz etwas Speziellem geworden und wir haben gemerkt, wir haben noch viel zu lernen, eben gerade mit unseren ausländischen Freunden. Es ist cool, aber es kostet auch Zeit und es kostet auch für uns Opfer eben Zeit investieren in diese Leute. Und ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges, dass wir Zeit investieren, dass wir ihnen helfen, dass sie da ein Zuhause finden können. Wie sollen sie denn unsere Kultur kennenlernen, wenn sie nie zu jemandem Zuhause eingeladen werden? Wenn sie nur unter ihresgleichen nachleben, was ja vielmal geschieht mit den Ausländern, dann leben sie irgendwie ein künstliches Leben, das sie schon kennen und gleich nicht ihres ist, weil sie sind sich nicht an Wohnungen und Häuser gewöhnt, wie wir haben. Die meisten leben viel mehr von außen und in Höfen und so. Ja, und als anderes Beispiel wäre es noch praktisch, eben diesen Leuten auch helfen. Ich habe gemerkt, sehr oft sind die Leute dankbar, wenn man hilft, gerade auch Familien, die Kinder haben. Sie gehen zwar an die Elternübung und verstehen vieles nicht, weil unsere Schule läuft. Und das ist super, wenn man Zeit hat, um die ein bisschen begleiten, ein bisschen erklären und auch ein bisschen helfen. Wir haben jetzt über Jahre lang schon eine Familie begleitet, wo der Mann war Schweizer, aber er ist schon vor 10 Jahren gestorben und die Mutter, die Kamerunesin, ist allein zurückgeblieben mit dem Sohn und sie hat keine Ahnung, wie, ja, mal Kindergarten, okay, das geht ja noch, aber nachher die ganze Schule und jetzt ist es darum gegangen, eine Lehrstelle zu finden und alles, das ist für sie einfach so anders. Das war einfach überwältigend und da sind wir ihre, ja, habe ich ihr immer wieder geholfen und jetzt habe ich gerade heute Morgen erfahren, dass er jetzt endlich eine Lehrstelle hat auf den Sommer und ja, freue mich. Und so sieht man, wie man ganz praktisch in kleinen Sachen im Alltag denen kann zur Seite stehen und eine grosse Hilfe sein.
Danke. Also, wenn ich jetzt da vielleicht noch ein bisschen zusammenfassen kann, was mir wichtig ist, dass man versteht, dass der Fremde, der Ausländer, sich häufig verunsichert fühlt. Dass er häufig auf der Suche nach Würde ist. Dass er Selbstachtung vielleicht verloren hat, weil er fliehen musste. Dass er Selbstachtung verloren hat, weil er vielleicht nicht mehr für seine Familie sorgen kann. Natürlich gibt es dann auch das Schema, dass man als Ausländer denkt, ja, jetzt bin ich ja da, wo es einen Haufen reiche Leute hat, da kann ich ja ausnutzen. Es sich vielleicht auch an normale Gewohnheiten von seinem Land gewöhnt, wie man das macht, weil es dort das Allerselbstverständlichste ist. Es nützt nicht so viel, wenn man dann beleidigt ist, aber es nützt auch nicht unbedingt viel, wenn man sich einfach bewusst ausnutzen lässt. Das ist schon gut, wenn man dann in eine Diskussion hineinkommt und sagt, schau mal, du denkst, das ist so, aber es wäre vielleicht auch gut anders. Das ist schon nicht einfach so, ich möchte jetzt nicht einfach sagen, so softy, so immer Streicheleinheiten verteilen, das allein ist es schon nicht. Aber man muss vielleicht auch mal verstehen, woher die Person kommt und was es für sie bedeutet. Also ausnutzen lassen hilft schon nicht. Ich bin vielleicht auch schon ausgenutzt worden, nehme ich an. Aber so schlimm ist es ja schlussendlich auch wieder nicht. Und das nächste Mal reden wir darüber. Vielleicht will Gott auch die brauchen, so ein bisschen wie Aquila und Priscilla, die Apollos etwas erklären mussten. Vielleicht will er die auch brauchen, um irgendetwas ein bisschen zu erklären. Im Bereich des Glaubens manchmal. Manchmal kommen die Leute als Christen daher und haben durchaus auch ganz vertraute Vorstellungen. Da gibt es auch. Und wir dürfen doch einander helfen, die Bibel zu verstehen, Gott zu verstehen, schauen, was er macht. Aber vielleicht haben auch mehr von ihnen zu lernen. Wir haben die Referenz, also ein Stück weit können wir immer da zurückgehen und Gott fragen, Gott, ja, ich verstehe jetzt das nicht so, da in deinem Wort, und er versteht es jetzt so, was ist da? Da muss man manchmal drum ringen und das ist gesund. Für das hat uns Gott Vertrauen gegeben, Verstand gegeben, ein Herz gegeben. Jetzt möchte ich eigentlich noch mal ganz kurz zurückblenden auf Westafrika, auf das Gebiet, wo wir vor allem dafür verantwortlich sind. Da gibt es ja ganz grosse Unterschiede. Da gibt es Länder mit Kirchen, die extrem schnell wachsen, stark sind. Da gibt es Länder mit Verfolgung. Du hast Nigeria zitiert. Das ist eine rechte Herausforderung. Und ich bin sehr beeindruckt davon, dass viel mehr Christen gibt, wie das ich gewusst habe vorher, wo ganz bewusst an Versöhnung arbeiten. Wo ganz bewusst darauf hinarbeiten, zur Versöhnung zwischen den Aggressoren, die auch Familienmitglieder von ihnen umgebracht haben, und ihnen zu bewirken. Ich bin erstaunt in Bezug auf Nigeria, wie viele das bereit sind, auch in die Gebiete hineinzugehen, wo es sehr schwierig ist, zum Überleben. Und dort einfach Jesus zu bezeugen. Ich habe einem gesagt, ja, aber ihr müsst schon bewusst sein, an gewissen Orten, auch auf dem Kontinent Afrika, wird man euch als Sklaven behandeln. Halt einfach, weil ihr von dort kommt und weil ihr die Hautfarbe habt und ihr kommt in das andere Land und man wird euch als Sklaven behandeln. Ich habe gesagt, ja, und jetzt, was macht das? Was macht das? Das ist unsere Chance. Genau so können wir es am besten weitergeben, was Jesus gemacht hat. Ich weiß nicht, wie bereit wäre es, als so an einen Ort herzugehen, wo ich das Risiko eingehe, dass man mich voll als Sklave ausnutzen wird. Ich möchte das nicht empfehlen, einfach so als das Beste, aber das Anliegen, Jesus weiterzugeben, hat mich beeindruckt. Es gibt auch Länder, wo es noch so grosse Bedürfnisse gibt. Da bin ich von Bamako in Mali nach Kankan in Guinea gefahren. Das ist etwa 5 Stunden Autofahrt. Auf dieser ganzen Strecke findet man keine christliche Gemeinde. Also vielleicht gibt es eine. Ich habe mich erkundigt, es ist möglich, dass es unterwegs eine oder zwei gibt. Also ich würde ja jetzt nicht schwarz malen. Es könnte ja sein, dass es noch versteckt ein paar andere gibt. Hey, da braucht es Leute, die sich einsetzen. Und auch dort gibt es viele Fremde. Die Leute müssen fliehen. Und das ist häufig die grosse Chance. Die Fremden, die Flüchtlinge, sind häufig die, die nach der Ware suchen, die ein Stück weit auch die festgefahrenen Grundlagen, die sie vielleicht hatten, ein bisschen in Frage stellen und sie fragen, und was soll jetzt mein Leben? Und dort gibt es grosse Möglichkeiten, zum mitnehmen zu arbeiten. Jetzt hoffe ich, habt ihr ein bisschen Gedankenanstöße bekommen. Ich bin überzeugt, Gott hat zu euch geredet. Werd noch reden, werde auch in der kommenden Woche zu euch reden. Ich freue mich, dass ihr zugelassen habt und Gottes Reiche sagen, um mit dran zu bleiben und versuchen, mit Fremden in Kontakt zu kommen. Danke.